Ich würde gerne zum Einstieg nochmal den Historiker Axel Weiper zu Wort kommen lassen, den ich jetzt schon erwähnt hatte, der hier für uns nochmal zusammenfassen soll, was hatten damals eigentlich die KPD, die USPD und die Betriebsrätebewegung, was hatten die auszusetzen an dem damaligen Betriebsrätegesetz von 1920?
Naja, es gab ja viele Möglichkeiten, dieses Gesetz zu kritisieren. Ein Beispiel ist, dass man diese Trennung in Arbeiter und Angestellte, wie sie eben damals noch sehr traditionell festgeschrieben war, eben aufbrechen wollte, weil man gesagt hat, das sind alles Arbeitnehmer letztlich, die haben alle im Grundsatz zumindest ähnliche Interessen. Das ist eine künstliche Trennung, die da aufgemacht wird. Das war ein Kritikpunkt, der immer wieder formuliert wurde. Ein anderer war eben ganz klar, dass man gesagt hat, wir wollen nicht nur soziale Kompetenzen innerhalb dieser Mitbestimmung im Betrieb, sondern wir wollen eben auch zumindest perspektivisch in die Betriebsleitung mit eingebunden werden. Wir wollen, dass große Betriebe, zum Beispiel auch die Bergwerke etc., dass die sozialisiert, also enteignet werden. Und all das hat das Betriebsrätegesetz eben nicht gebracht. Das war das große Problem. Und dann gab es noch einen sehr umstrittenen Paragraphen innerhalb dieses Betriebsrätegesetzes, der festgelegt hat, dass der Betriebsrat gemeinsam mit dem Unternehmer das Wohl des Betriebes wesentlich zu fördern hat. Man hat also gesagt, hier wird, um mal die Terminologie von damals zu nehmen, hier wird sozusagen der Klassenkampf negiert, die Interessensgegensätze zwischen Unternehmer und Betriebsrat, also den Arbeitnehmern wird hier negiert und es wird so getan, als ob alle dasselbe Interesse haben und letztlich der Betriebsrat möglicherweise nur so ein Erfüllungsgehilfe des Unternehmers ist. Und genau das wollte man natürlich nicht. Man wollte ja gerade die eigene Position stärken und auch das war dann eben ein wichtiger Kritikpunkt an diesem konkreten Entwurf des Betriebsrätegesetzes.
Soweit Axel Weipert über die damalige Kritik am Betriebsrätegesetz. Nun kann man sich ja die Frage stellen, inwiefern war diese Kritik berechtigt? Vielleicht hat sich ja in der Praxis der Betriebsräte in der Weimarer Republik das Ganze dann doch als positiv herausgestellt. Das ist jetzt die Frage an Sie, Herr Gefgen. In welchem Umfang, mit welchen Einschränkungen war denn letztlich betriebliche Mitbestimmung in der Weimarer Republik möglich?
Naja, es ist eigentlich genau so eingetreten, wie das, was eben der Kollege Weipert gesagt hat und wie es ja auch im Gesetz vorhanden war, bereits angelegt war von Anfang an. Es war mehr oder weniger postuliert die Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten und Unternehmern zugunsten des Unternehmens, also zum Wohle des Unternehmens. Es wurden gemeinschaftliche Interessen unterstellt, da wo eigentlich gegensätzliche Interessen dominieren. Und was dann dabei herauskommen muss in der Praxis, ist eigentlich klar. Aber es ist dann nachher auch so gewesen, dass unabhängig von diesen Grundstrukturen des Gesetzes, die zu Recht von weiten Teilen der Arbeitnehmerschaft kritisiert wurden, dann aus dem Gesetz heraus durch die Rechtsprechung destilliert wurde gewissermaßen der Gedanke der Betriebsgemeinschaft. Und zwar mit ganz konkreten Folgen. Also zum Beispiel war es so, dass der Arbeitgeber, der sich im Annahmeverzug befand, das ist auch heute noch eine gesetzliche Regelung, 615 BGB, das heißt, der seine Arbeiter nicht beschäftigen kann, aus welchen Gründen auch immer, dass er trotzdem den Lohn zahlen muss. Und dazu hat das Reichsgericht gesagt, ja, wir haben ja jetzt ganz andere Verhältnisse als noch damals zur Zeit der Schaffung des bürgerlichen Gesetzbuches. Wir haben jetzt seit 1920 ein Betriebsrätegesetz. Wir haben jetzt dadurch den Gedanken der Betriebsgemeinschaft und die Betriebsgemeinschaft, das bedeutet eben Risikogemeinschaft auch. Und dann ist es so, dass der Arbeitgeber nicht mehr in jedem Falle das Lohnrisiko trägt, sondern auch beispielsweise, wenn in Zulieferbetrieben gestreikt wird und dann die Arbeiter in dem betreffenden Betrieb nicht arbeiten können, sie ihren Lohnanspruch verlieren. Das heißt, man hat sozusagen direkt aus dem Gesetz heraus einen Gedanken konstruiert, übrigens gegen das Gesetz eigentlich, aber das war halt die Situation damals auch der Rechtsprechung und die Rechtsprechung ist dann auch später wieder in der Bundesrepublik Deutschland fortgeführt worden und hat daraus abgeleitet sozusagen Verluste für den einzelnen Arbeitnehmer, Verluste, Rechtsverluste für die Arbeitnehmer. Also deutlicher lässt sich eigentlich nicht deutlich machen, wie konkret die Auswirkungen bei Rechtsverlusten von Betroffenen waren.
Also ist das sozusagen so ein Gesetz auch durchaus mitgenutzt worden, um ja Arbeitnehmerinteressen auszuhebeln. Wenn wir weiter in der Geschichte gehen, in einem YouTube-Video zum Thema 100 Jahre Betriebsrätegesetz, da haben Sie darauf hingewiesen, 100 Jahre Betriebsrätegesetz, das stimmt insofern nicht, als dass man ja 12 Jahre davon abziehen muss, also die 12 Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft. Die Nazis haben das Betriebsrätegesetz abgeschafft. Welche Regelungen wurden denn stattdessen von den Nazis ins Leben gerufen?
Praktisch gar keine. Es gab die Idee, einen sogenannten Vertrauensrat zu wählen. Und dann hatte man schon mit Wahlen angefangen und plötzlich festgestellt, also da gab es diese nationalsozialistische Betriebszellenorganisation, die hatte maximal in großen Betrieben nur zwischen 10-20% der Stimmen erreicht, aber die große Mehrheit der Stimmen vereinigte sich auf die Kandidaten der klassischen Gewerkschaften, obwohl es die Gewerkschaften zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr gab. Das Gesetz war ja von 1934 und dann hat man das sofort wieder eingestampft. Das heißt, man hat eigentlich auch einen Mantel des Schweigens darüber gelegt und dann wurde dieses Gremium, der sogenannte Vertrauensrat, gar nicht mehr gebildet, auch gar nicht mehr gewählt. Stattdessen gab es nur die Betriebsgemeinschaft klassischer Art, also auch als kleine Volksgemeinschaft mit dem Betriebsführer an der Spitze, dem Arbeitgeber, der dann eben Betriebsführer hieß, und der Gefolgschaft, den Arbeitnehmern. Und das hieß eben Befehl und Gehorsam. Und ja, das war es dann. Also es gab nur noch das Arbeitsrecht in seiner autoritären Struktur, aber es gab nicht mehr irgendeine Art von Beteiligung, Mitbestimmung, wie auch immer. Das heißt, diese 12 Jahre sind nicht nur abzuziehen, sondern es ist eine ganz gewaltige Zäsur natürlich in der Arbeitsrechtsgeschichte. Und die darf nicht vergessen werden, weil eben dann darauf aufbauend auch dann die Konsequenzen nach 1945 gezogen wurden.
Wenn wir eben genau auf die Zeit nach 1945 schauen, das ist ja eine Zeit, die zunächst erstmal vom Wiederaufbau geprägt ist, auch von wirtschaftlicher Not geprägt ist. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine Zeit, die interessanterweise von einem sehr umfangreichen Streikgeschehen geprägt ist. Wenn wir uns diese Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ansehen, welche Regularien der betrieblichen Mitbestimmung sind denn da in Kraft getreten?
Ja, das ist ziemlich absurd. Also die Wahl von Betriebsräten wurde eigentlich zunächst nur in der sowjetischen Besatzungszone gestattet und in den westlichen Besatzungszonen unterbunden, genau wie auch die Bildung von Gewerkschaften. Das ist also in den meisten Fällen nur spontan und dann auch gegen das Gesetz und nur geduldet erfolgt oder gegen, wenn man überhaupt davon sprechen kann, gesetzliche Regelungen. Das Kontrollratsgesetz zu den Betriebsräten kam dann erst später, aber bevor es überhaupt gesetzliche Regelungen gab, bilden sich in einzelnen Betrieben, eben vor allem in Großbetrieben, Betriebsräte, die, und das ist natürlich jetzt ganz interessant, wesentliche Teile auch der Produktion und vor allen Dingen also auch der wirtschaftlichen Versorgung der Beschäftigten regelten. Das heißt, es waren Kompetenzen der Betriebsräte, die weit über das hinausgingen, was wir dann später hatten. Und die Unternehmer, entweder waren sie überhaupt noch nicht präsent. Die Betriebe wurden ja von den Beschäftigten mehr oder weniger erst aufgebaut und nicht von den Unternehmern, die dann die Beschäftigten einluden, doch mal wieder in den Betrieben sich blicken zu lassen. Das war genau umgekehrt. Irgendwann klopften dann die Unternehmer an die Tür und fragten, ob sie nicht dann unter Wahrung von Beteiligungsrechten der Betriebsräten auch wieder ein bisschen mitbestimmen könnten. Also das war eine völlig andere Situation als vor 1933, aber dann auch später. Und die Betriebsräte hatten eine mächtige Stellung innerhalb der Belegschaft, innerhalb der Betriebe, auch gegenüber dem Arbeitgeber. Aber das wurde dann eben zurückgedreht Anfang der 50er Jahre auf ein Niveau, was wirklich nur noch der Karikatur eines Betriebsrates entsprach.
Sie sprechen jetzt ein Schlüsseljahr an, nämlich das Jahr 1952, in dem hat die Regierung Adenauer das sogenannte Betriebsverfassungsgesetz verabschiedet. Welche Regularien von betrieblicher Mitbestimmung waren denn darin enthalten?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das wird heute vollkommen vergessen. Da gibt es auch viele kritische Leute oder auch sogenannte kritische Leute oder auch Gewerkschafter, die das völlig vergessen haben. Zunächst einmal hatte und hat auch das heutige Betriebsverfassungsgesetz mit gewerkschaftlicher Mitbestimmung gar nichts zu tun. Also das heißt, die Gewerkschaften waren und sind, das kann man nicht oft genug betonen, nach dem Betriebsverfassungsgesetz eigentlich betriebsfremde Elemente. Das heißt, sie haben so ein paar Rechte innerhalb der Betriebsverfassung, Vorschlagsrechte bei Betriebsrat, Anwesenheitsrechte bei Betriebsversammlungen. Aber das sind ganz, ganz marginale Rechte. Also von einer gewerkschaftlichen Mitbestimmung, wie das also oft jetzt auch in diesen Tagen behauptet wird, kann überhaupt keine Rede sein. Und das war eben die Zäsur des Jahres 1952. Diese Zäsur ist eigentlich danach auch in dem Gesetz von 1972 beibehalten worden. Betriebsräte einerseits im Betrieb und Gewerkschaften sozusagen außerhalb des Betriebes. Diese Trennung zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften, die übrigens eigentlich in dieser Form nur in Deutschland besteht, seit 1952, war von vornherein ein Element der Spaltung und darauf hatte es die Regierung Adenauer abgesehen. Die Betriebsräte hatten gar keinen anderen Sinn und Zweck, als eben die Gewerkschaften aus den Betrieben herauszudrängen. bringen. Und das war der Grund, und weshalb man das jetzt vergessen hat, weiß ich wirklich nicht mehr bei manchen Gewerkschaftern, das war der Grund, weshalb es eben einen politischen Streik, den ersten und vorläufig letzten politischen Streik der Gewerkschaften gegeben hat, der IG Druck und Papier im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes gegen das Betriebsverfassungsgesetz. Also Streik der Gewerkschaften gegen das Betriebsverfassungsgesetz. Und wer sich heute hinstellt und sagt, manche Leute sagen ja auch das sogar, 100 Jahre Betriebsverfassungsgesetz, was natürlich vollkommener Blödsinn ist, aber wer dann eben, selbst wenn er sich sozusagen auf die Zeit ab 1952 beschränkt, behaupten will, dass damit sozusagen Elemente der gewerkschaftlichen Mitbestimmung in Gesetzesform gegossen worden wären, der verkennt vollkommen die Realität. Es ist so, dass das Gesetz, ähnlich wie das Betriebsredegesetz von 1920, die Zusammenarbeit in den Vordergrund stellt. Wir kennen den Begriff der vertrauensvollen Zusammenarbeit, dass das Gesetz von vornherein Betriebsräte verlegt auf eine sozusagen intellektuelle Interessenvertretung, unabhängig und abseits jeder Möglichkeit der Gegenmacht, also Streiks, zu denen die Betriebsräte aufrufen würden, sind ausdrücklich und explizit verboten. Wir haben eine Friedenspflicht der Betriebsräte. Das waren, wie gesagt, alles ursprünglich dann auch die Gründe, weshalb man gegen das Gesetz gestreikt hat. Aber im Nachhinein war es dann also so, in den 1950er, 60er, 70er und 80er Jahren, dass die Gewerkschaften eben durch ihre Stärke in den großen Betrieben dazu beitragen konnten, dass sich diese Auswirkungen des Gesetzes nicht so richtig zum Tragen gekommen sind. Heute haben wir eine andere Situation. Heute kommen sie in vollem Umfang in vielen Bereichen zum Tragen. Wir haben ja nur noch etwa 10% aller betriebsratsfähigen Betriebe, die Betriebsräte haben. Und wenn man sich die konkrete Praxis der Betriebsräte anschaut, ja, dann muss man sagen, das ist eigentlich in weiten Bereichen genau das, wie sich Adenauer vorgestellt hat. Betriebsräte verwalten sozusagen im Unternehmensinteresse das Unternehmen mit, aber eben nur im Unternehmensinteresse, soweit es möglich ist, und sind von den Belegschaften und auch von Gewerkschaften in vielen Bereichen vollkommen getrennt und agieren auch getrennt.
Wenn wir uns vielleicht nochmal so ein bisschen die Entwicklung anschauen und dieses Betriebsverfassungsgesetz von 1952 nehmen, haben sich seitdem eigentlich nochmal erhebliche Veränderungen ergeben in der gesetzlichen Regulierung?
Zuletzt eben im Jahre 1972, das ist ja ein völlig neues Gesetz gewesen, typischerweise eben, das war die Regierung Brandt, das waren, wenn man so will, eigentlich die letzten arbeitsrechtlichen Reformen, die überhaupt stattgefunden haben. Das ist immer eben eine gewaltige Zeit, es sind jetzt, man mag es kaum sagen, es sind 50 Jahre, in denen ein Stillstand eigentlich stattgefunden hat. Was dann danach stattgefunden hat, sind nur noch marginale Änderungen gewesen. Das Gesetz selbst, in den Grundstrukturen hat es keine Änderung herbeigeführt, es hat aber eine Reihe von zusätzlichen Rechten dann für die Betriebsräte gegeben. Das muss man fairerweise anerkennen. Aber wie gesagt, in den Grundstrukturen hat sich nichts mehr geändert. Und heute ist das eben den Leuten, muss ich so sagen, in den Betrieben auch in Fleisch und Blut übergegangen. Hier Betriebsrat, da Gewerkschaft. So als hätten die irgendwie miteinander gar nichts zu tun. Während in anderen Ländern ist zum Beispiel so, ist, dass eben gewerkschaftliche Vertrauensleute oder aber auch an der Basis befindliche Gewerkschaften durchaus innerhalb des Unternehmens bestimmte Rechte haben. Davon kann in den deutschen Betrieben nicht die Rede sein, es sei denn, dass sie durch Tarifverträge den Vertrauensleuten zum Beispiel von Gewerkschaften bestimmte Rechte zugebilligt haben, aber das ist eben nur in Ausnahmefällen der Fall. Ansonsten ist es eben so, es sind die Betriebsräte, die eben auch, und das ist der entscheidende Punkt, die eben auch durch ihre besondere Stellung innerhalb der Gewerkschaften Einfluss nehmen können. Also selbst in den großen Betrieben ist es natürlich so, wer würde denn als IG Metall versuchen wollen, gegen Herrn Osterloh bei VW zum Beispiel oder gegen den Daimler-Betriebsrat bei Daimler irgendetwas zu unternehmen. Das sind einfach Machtpositionen, die innerhalb der Gewerkschaften ohne demokratische Legitimation seitens der Gewerkschaften Einfluss nehmen und auch dann eben immer mehr Einfluss gewinnen. Und das Denken der Betriebsräte, das ja auch letztlich dann ihr Handeln bestimmt, das wirkt sich dann auch auf die Gewerkschaften, auf die gewerkschaftlichen Diskussionen, auf die gewerkschaftlichen Strategien aus.
Nun kommt ja noch hinzu, dass quasi heute nur ein Bruchteil der betriebsratsfähigen Betriebe tatsächlich einen Betriebsrat hat. Das hatten Sie genau schon angedeutet. Seit 1952 hat es quasi stetig abgenommen, dass es immer weniger Betriebsräte quasi gibt. Woran liegt das denn? Was ist das für eine Entwicklung?
Also zunächst mal muss man sagen, was den Gesetzgeber und die Regierenden betrifft, ist es eine Schande. Aber dabei darf man es nicht bewenden lassen. Aber man muss es trotzdem noch mal festhalten. Es ist eine einzige Schande, weil das Gesetz nicht vollzogen ist. Und die Regierungen stellen sich ja auch immer wieder hin und sagen in vielen Fällen, wenn es denn um irgendwelche besonderen Fragen geht, also zum Beispiel Auflösung von Betrieben, Betriebsstilllegung und dergleichen mehr, ja, da haben wir dann die Betriebsräte. Das sagt auch die Bundeskanzlerin, da haben wir dann die Betriebsräte. Auf der einen Seite wird den Betriebsräten dann also eine Rolle zugewiesen, die weit über die hinausgeht, die sie tatsächlich haben. Und auf der anderen Seite ist es so, dass immer weniger Betriebsräte gebildet werden, natürlich durch entsprechenden Druck auch der Arbeitgeber, die das verhindern wollen, die eben letztlich selbst diese marginalen Beteiligungsrechte der Betriebsräte als Hindernis bei der Profitmaximierung betrachten und deswegen dann auch, Stichwort Betriebsratsbusting, immer mehr und immer intensiver versuchen, die Bildung von Betriebsräten zu verhindern. Aber gegen diese Aktivitäten, die dort stattfinden, die ja inzwischen ein ziemliches Ausmaß angenommen haben, finden keinerlei politische Aktivitäten statt. Es wird also keinerlei großartige, von der juristischer Seite her, werden keinerlei großartige Versuche unternommen, das zu unterbinden. Selbst die Wahl von Betriebsräten ist immer noch eine erhebliche formelle Voraussetzung geknüpft, die es dem Arbeitgeber erlauben, im Vorfeld der Wahl von Betriebsräten Leuten das Leben schwer zu machen, die eben zum Beispiel für Betriebsratswahlen kandidieren wollen. Und damit ist es dann letztendlich so, der Restbestand sozusagen an Mitbestimmungsrechten, den wir dann haben, reduziert sich dann auf Leute, die gewissermaßen ja, freischwebend innerhalb des Unternehmens die Interessen von Beschäftigten zu vertreten haben. Viele Beschäftigte sehen oft in den Betriebsräten gar nicht ihre eigenen Interessenvertreter oder wenn sie sie als Interessenvertreter betrachten, dann nur in dem Sinne, dass die Betriebsräte dann mal versuchen sollen, an ihrer Stelle die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Und wenn sie es nicht schaffen, sind sie auch schuld. Das heißt, wir haben eine Situation bei den Betriebsräten, die, wenn sie von den Gewerkschaften allein gelassen werden und dann von den Beschäftigten allein gelassen werden und nur noch als Stellvertreter agieren können, eigentlich auf Dauer keine Möglichkeit mehr haben, bestimmte Interessen durchzusetzen. Also selbst dann, wenn sie installiert sind. Aber eben im Vorfeld wird bereits versucht, die Installation von Betriebsräten zu verhindern. Das ist eigentlich wirklich gegen das Gesetz, denn das Gesetz sieht eben vor, ab 5 Beschäftigte werden Betriebsräte gebildet, aber es ist eben von der Initiative der Beschäftigten abhängig und da muss ein Unternehmer eben nur versuchen, möglichst die Initiative der Beschäftigten indirekt oder direkt zu unterbinden und dann hat er eben damit Erfolg. Und dass das möglich ist, noch an derart langen Zeitraum, das ist wirklich eine Schande. Anders kann man es nicht, politisch kann man es nicht anders formulieren.
Gegen Ende unseres Gespräches lohnt sich sicherlich auch nochmal ein Blick auf einen besonderen Beschäftigungssektor. 1,5 bis 2 Millionen Angestellte arbeiten ja im öffentlichen Dienst in Deutschland. Welche Möglichkeiten der Mitbestimmung sind denn in diesem Sektor des öffentlichen Dienstes vorgesehen?
Ja, das ist nun ganz interessant, denn da an der Stelle muss man sagen, da war das Betriebsrätegesetz eben weiter von 1920 als das, was wir später hatten. Auch das ist eine typische Erfindung der Regierung Adenauer, dass man nämlich die private Wirtschaft vom öffentlichen Dienst oder umgekehrt den öffentlichen Dienst von der privaten Wirtschaft abgetrennt hat. Das haben wir erst seit dieser Zeit. Auch da meinen viele Leute, das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, das wäre irgendwie ja so Gott gewollt und Gott gegeben. Nein, mitnichten. Die Trennung des öffentlichen Dienstes von der privaten Wirtschaft war eben auch eine Idee der Regierung Adenauer und natürlich mit der Folge und mit der Konsequenz, dass in Personalvertretungsgesetzen minimalere Beteiligungsrechte vorgesehen waren. Also zum Beispiel bei der Mitbestimmung von bei Beamten zum Beispiel konnte nie eine Entscheidung oder kann nie eine Entscheidung gegen den Willen des Dienstherrn getroffen werden und so weiter und so fort. Bei Initiativrechten sind die Beteiligungsrechte auch eingeschränkt. Es gibt eine Vielzahl von Urteilen des Bundesverfassungsgerichts, die eben den Personalrat einen eingeschränkten Status gegenüber dem Status der Betriebsräte zuweisen. Und wir haben dann, das muss man einfach mal dazu sagen, in allen Bundesländern, in allen 16 Bundesländern und im Bund ein Gesetz. Das heißt, wir haben 17, man kann es nicht oft genug betonen, einzelne, unterschiedliche, wenn auch in der Grundstruktur ähnliche Personalvertretungsgesetze, das alles erschwert erheblich die Interessenvertretung und begünstigt natürlich auch solche Strukturen wie die, dass dann in Personalräten sich oft Leute wiederfinden, ja gut, die eben halt nicht nur Co-Management betreiben, sondern dann auch dort vertreten sind und sich von den einzelnen Beschäftigten längst entfernt haben in ihrer Art der Interessenvertretung. Also diese Erbschaft ist eben auch auf die Periode der Regierung Adenauer zurückzuführen. Heute völlig vergessen, Adenauer ist ein ganz großer Mann. In Wahrheit ist es so, dass hier eben die Spaltung angesetzt wurde und mit der Spaltung dann ab 1955, das war dann ein paar Jahre später, die Spaltung der Belegschaften und auch die Trennung von den Gewerkschaften ins Werk gesetzt wurde.
Als Resultat unseres Gesprächs würde ich Sie gerne fragen, welche Forderungen würden Sie denn aufstellen, was die betriebliche Mitbestimmung betrifft? Also wo müssten wir perspektivisch hin?
Ja, das kann man auf der einen Seite machen, aber auf der anderen Seite ist das Problem, wenn man jetzt Forderungen stellt, dass wir dann unter Umständen Instrumente haben, die aber nicht benutzt werden können. Wir brauchen in erster Linie wieder eine Rückkehr der Betriebsräte und auch der Belegschaften zu kollektiver Interessenvertretung, also auch einem selbstbewussten Auftreten der Belegschaften, das dann den Rücken der Betriebsräte stärkt. Wenn das nicht der Fall ist und wenn die Betriebsräte einfach losgelöst agieren, das ist gar nicht ein Vorwurf unbedingt an die Betriebsräte, sondern auch der ganz konkreten Situation geschildert, dann nützen auch die besten Mitbestimmungsrechte nichts. Also ich selber habe es immer wieder erlebt, dass in Einigungsstellen, und das ist ja der klassische Fall, dann landet also irgendwann ein Mitbestimmungsverfahren bei einer Einigungsstelle, dann ist da ein Vorsitzender, der dann als Arbeitsrichter zum Beispiel normalerweise fungiert. Wenn da Betriebsräte dann landen, dann ist, darüber redet keiner, aber dann ist es eben so, dass dort einfach die intellektuelle Gegenmacht, die dann sozusagen entweder der Vorsitzende oder auch die Arbeitgeber gegenüber den einzelnen Betriebsräten in dieser Einigungsstellen haben, so groß, dass mit Hilfe von Verblüffungen und anderen juristischen Tricks, das ist auch eine Frage der Psychologie, letztlich immer irgendwie die Arbeitgeberseite sich durchsetzt. Also zum Beispiel, dass dann, wenn Betriebsräte etwa sagen, dass sie bei einer Arbeitszeitverlängerung oder wie auch immer einer neuen Arbeitszeitregelung nicht damit einverstanden sind, da kommt eben das Argument, ja warum nicht? Ja, denn die Betriebsräte versuchen dann, das alles im Einzelnen zu begründen, schaffen sie aber meistens irgendwie nicht, weil ihnen dann vorgehalten wird, ja das geht aber nicht, aufgrund des Urteils des BAG sowieso XYZ. Irgendwann ist dann Schluss mit dieser Verblüffung und die Leute lassen sich über den Tisch ziehen. Das ist der Alltag, das ist die Realität, darüber wird aber nicht viel geredet. Und in dieses Konstrukt sozusagen einer Beteiligung, einer Mitbestimmung hinter verschlossenen Türen muss Transparenz hineinkommen und müssen die Belegschaften auch das Recht haben oder sich auch gegebenenfalls das Recht nehmen, sich zu Wort zu melden, um eben Betriebsräte zu unterstützen. Die bloße intellektuelle Gegenmacht, wo man dann in Einigungsstellensitzungen versucht, irgendwie sich zu verrenken oder vielleicht auch dann mit juristischer Begleitung irgendwie, aber trotzdem sind es ja keine Juristen, die reicht nicht aus. Die reicht bei weitem nicht aus. Also das heißt, mehr Beteiligungsrechte, mehr Mitbestimmungsrechte, selbstverständlich die alte Forderung, vor allen Dingen in wirtschaftlichen Angelegenheiten, bei Betriebsstilllegungen und dergleichen mehr, ganz klar. Aber wir sehen es ja heute immer wieder in sehr vielen Fällen, gerade bei mittleren Betrieben, dass die Rechte gar nicht ausgeschöpft werden, dass Betriebsräte sich irgendwie auch über den Tisch ziehen lassen oftmals und dann nicht bereit sind, auch den Kampf aufzunehmen. Selbst im juristischen Bereich ist es ja auch Kampf, der dann stattfindet. Also zum Beispiel dann der Versuch, sagen wir mal, mit einer einstweiligen Verfügung eine Betriebsstilllegung zu verhindern, weil also vorher keine richtige Beteiligung stattgefunden hat. Das wird in den seltensten Fällen noch versucht, obwohl die Möglichkeit eigentlich bestünde. Aber gut, da gibt es dann entsprechende juristische Beratung, auch Schulungen und dergleichen mehr, aber es wird immer weniger wahrgenommen und von Seiten der Gewerkschaften auch immer weniger Unterstützung geleistet. Darüber wird nicht viel geredet, auch gerade innerhalb der Gewerkschaften nicht und auch von Betriebsräten nicht, aber das ist die konkrete Realität. Deswegen würde ich sagen, gesetzgeberische Forderungen auf jeden Fall ja, aber unbedingt begleitet von mehr offensiv auftretenden, mutigeren, aber eben auch von den Belegschaften unterstützten Betriebsräten.